Ja, Nils, ich weiß nicht, wie du siehst, aber wir haben ein 12-2. Wir haben ja Anfang des Jahres mit dem Adrian Franke einen schönen Podcast gehabt, wo ich ja mein Mund recht weit aufgemacht hatte und gesagt habe, wenn wir ein 10-0 haben, kommt er ja wieder. Und da hat er ja gesagt, ja, dann auf alle Fälle. Und ich würde jetzt behaupten, ein 12-2 ist so wie ein 10-0, oder wie siehst du das?
Ja, müssen wir ihn mal fragen.
Ich würde sagen, die Einladung geht mal raus an ihn.
Ja, definitiv. Vielleicht kommt er ja noch mal.
Mayfield the throw under pressure. His pass is intercepted. CJ Mosley picks it off. The Hayes in the barn and the Ravens are in the playoffs. With time, throws, deflected, and intercepted at the 40-yard line. Jimmy Smith. Jackson throwing down the seam. He's got his rookie tight end, Andrews. He's at the 30-yard line. Jets a tackle, 20, 10, 5, touchdown Ravens.
Good! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge des German Flock Talks. Mit mir an meiner Seite ist heute wieder Manuel Ahlheit.
Hallihallo.
Und ihr habt das Glück mit mir, Nizlener Zinser. Ja, Manuel, AFC North Champion in Woche 15. Wann hast du das mal erlebt?
Noch gar nicht. Das hatten wir noch nicht, oder?
Nee.
Selbst 2000, glaube ich, war das noch nicht so früh.
Also, man kann ja wirklich nur die Hüte ziehen und man hat ja so ein bisschen Panik vorm Spiel gegen die Jets. Kurze Woche davor mehrere harte Spiele gehabt mit den Bills, mit den 49ers. Aber dann so souverän AFC North Champion geworden, aus eigener Kraft. Zu Hause ist immer genial.
Ja.
Konntest du den Freitag genießen?
Den Freitag konnte ich genießen, ja. Also ich war auch ein bisschen, muss ich sagen, nervöser vor dem Spiel, obwohl die Ansetzung ja an sich für viele, ja, ist überhaupt kein Problem und so weiter. Und ich habe das auch so gesehen gehabt, 4 Tage, ne, kurze Woche und dann echt harte Spiele hinter uns gehabt, auch gegen die Bills, das war schon auch hart. Ich war auch, also klar, so, ja, wir schaffen das bestimmt und so und wird auch vielleicht ungefährdet, aber irgendwie so ein, ja, so eine komische Negativschwingung hatte ich trotzdem noch. Aber hat sich ja dann Gott sei Dank in Luft aufgelöst. Auch wenn wir einiges gesehen haben, wo wir nachher drüber sprechen können, was ja teilweise echt ungewohnt war. Ja, da gibt es Gesprächsstoff.
Ja, bevor wir das machen, wie immer würde ich sagen, machen wir die News. Da haben wir heute 3 Stück von. Wir fangen an mit einer nicht so guten Nachricht. Wir hatten es bei Twitter und bei Facebook. Ich sag mal, veröffentlicht, Cyrus Jones hatte eine Herz-OP, weil die Ärzte eine angeborene Herzfehlfunktion festgestellt hatten. Das, was ich gelesen habe, ist die OP gut verlaufen, konnte verheilt werden oder ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Deswegen auch nochmal von hier an unserer Stelle gute Besserung an Cyrus Jones. Das wünscht man keinem Spieler, auch wenn er am Ende nicht mal für die Ravens gespielt hatte. Ist es auf jeden Fall eine News wert und wie gesagt, da kann man ihm ja nur die Daumen drücken, dass alles wieder, ja, normal verläuft.
Genau so ist es.
Dann gehen wir weiter. Nochmal zum Spiel gegen die Bills. Der Marcus Peters, unser Cornerback, hat eine Strafe bekommen in Höhe von $14.000. Dafür, dass er bei der Game-Winning-Pass-Deflection in die Fans reingesprungen ist und quasi das Bier über sich verschüttet hat.
Ich muss lachen, ja, sorry.
Ja, man hat es ein bisschen gehört. Also, man kann es ja natürlich auch ein bisschen übertreiben. Die Aktion von Bud Light, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Bud Light hat gesagt, die Höhe der Strafe werden wir spenden an eine Organisation, die Marcus Peters sich aussuchen darf. Wie gesagt, es waren ein bisschen mehr als $14.000 und Bud Light hat gesagt, jo, das ist kein Verbrechen. Sie würden die Strafe übernehmen und an eine gemeinnützige Organisation spenden. Das macht die Sache dann wieder ein bisschen schöner, rundet sie ein bisschen ab, aber dafür eine Strafe zu bekommen, er hat ja einfach nur über sich verschüttet, weil er sich gefreut hat und nichts geäxt und ja.
Ja, also. Gut, das NFL muss man nicht verstehen. es ist egal. Aber
Sie hatten zu viel Langeweile.
Ja, genau, aber ich finde es trotzdem echt cool von Bud Light. Das ist eine coole Aktion. Also, ne, kann man ja drüber denken, über das ganze Zeug, wie man will, aber das ist echt, finde ich, eine schöne Nummer. Vor allem, dass sie es dann nicht sagen einfach, hey, wir geben dir das Geld wieder oder sowas. Nö, die sagen einfach, hey, wir spenden das an eine Organisation, wo du sagst, gebt es denen. Also das ist echt, ich finde es richtig gute Aktion vom Bud Light.
Ja, auf jeden Fall. Letzte News, vielleicht die größte diese Woche. Die wird uns vielleicht auch noch mal beschäftigen. Terrell Suggs wurde von den Arizona Cardinals gecuttet. Hatte diese Saison 5,5 Sacks, 4 Forced Fumbles, 37 Tackles und 8 Tackles for Loss. Ja, ein bisschen ja, überraschend, dass er jetzt gerade gecuttet wird. Man hat ja so aus Cardinals Sicht gelesen, dass sie jetzt eh nicht mehr mit den Playoffs oder keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Jetzt nochmal die letzten 3 Spiele gucken wollen, was sie von den jungen Spielern haben und Terrell Suggs quasi nochmal die Chance geben wollen, in einem anderen Team Fuß zu fassen. Terrell Suggs hatte gesagt, oder per Adam Schefter ein bisschen verläuten lassen, dass er hofft, von Ravens ja, geclaimed zu werden. Was sagt man? Wie übersetzt man das am besten?
Ja, ich glaube, wir sollten es kurz erklären, vielleicht das Waiver Wire, weil das doch viele nicht kennen.
Also, ja, dann mach mal.
Das Waiver Wire ist im Prinzip so wie der Draft. Also nach der Trade-Deadline, die am jetzt schieß mich tot, Ende Oktober war.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ab diesem Zeitpunkt kannst du praktisch, jeder, wo gecuttet wird, kann geclaimed, also kann gesigned werden für das Team, wo ihn hätte, und zwar in der Reihenfolge, wie der aktuelle Stand des Rekordes ist. Also wie im Draft, ne? Hast du nur einen Sieg, bist der erste Draftpick oder sowas. Genauso ist es jetzt so, dürfte gerade momentan, wer ist gerade der aktuell schlechteste, sind es noch?
Die Bengals.
Bengals. Also die könnten jetzt zum Beispiel sofort hätten das Anrecht, ey, Terrell Suggs, wir wollen dich haben. Und danach der Nächste und danach der Nächste und so weiter und so fort. Bis mir, da wir momentan den besten Rekord haben, an letzter Stelle praktisch sagen könnten, jawohl, wir würden dich gern bei uns wieder haben. Das geht per Reihenfolge. Also man kann nicht einfach sagen, jawohl, wir holen jetzt Terrell, der ist wieder bei uns, alles ist gut. Funktioniert nicht. Und das ist auch genau das Problem, das strategisch-taktische, was jetzt passieren könnte, dass gerade solche Vereine wie New England, Kansas City, sprich Playoff-Teilnehmer, sogar sagen, wir holen Terrell Suggs zu uns, auch wenn er keinen Snap macht, Hauptsache er kommt nicht zu uns.
Ja, genau. Also Suggs hat auch schon verleugnet, dass er für kein anderes Team spielen möchte oder dass er sich wahrscheinlich gar nicht antreten wird, wenn ein anderes Team ihn signed oder ihn claimed, sag ich jetzt mal. Ja. Wie gesagt, es wird spannend zu sehen, ob trotzdem ein Team wie New England oder auch die Pittsburgh Steelers sagen, komm, wir claimen ihn, nur damit die Ravens ihn nicht bekommen.
Ja, weil sie wissen, dass er uns besser machen würde. Er hat ja keine schlechte Saison gespielt. Er war ja gut. Ja. Also muss man ja ganz klar sagen. Und der würde uns sofort immens wieder helfen. Allein der Schub, ich glaube, nochmal, wir haben zwar genug Energie im Team, mehr als genug wahrscheinlich, aber trotzdem wäre das nochmal, glaube ich, ein Wahnsinnsschub für alle, wenn der Junge jetzt auf einmal wieder bei uns spielen würde.
Also, vor allen Dingen noch nicht mal auf dem Pass-Rush gesehen, sondern gerade mit der Run-Defense, wie wir es so oft sagen und was wir auch echt gesehen haben gegen die 49ers oder gegen die Bills, dass wir Probleme haben, das Duell am Edge zu gewinnen, also Edge-Setting sagt man da ganz gerne zu, also dass der Spieler nicht nach außen kommen kann, sondern in der Box bleiben muss quasi. Da verlieren wir die Duelle in letzter Zeit sehr häufig. Ja, gerade so ein Jalen Ferguson, dem man natürlich jetzt hier keinen Vorwurf machen möchte, aber ne, er ist noch ein Rookie. Ist völlig normal, dass er diese Duelle verliert und da würde halt einem Terrell Suggs die Ravens nochmal deutlich besser machen, auch gerade in der Run-Defense.
Und außerdem
macht er wie kein anderer.
Ja, und außerdem gehört er zu uns einfach.
Ja. Also es wäre eine geile Story.
Es wäre eine Hammer-Story. Jetzt, er kommt noch in den Playoffs und wer weiß, wie weit es da noch mehr ginge, ne? Also das wäre unfassbar genial.
Man hat ja auch viel auf Twitter gelesen, wie jetzt, ne, zum Beispiel Ray Lewis, The Last Ride. dass man dann mit Terry Success auch nochmal hätte.
Und auch Matt Judon hat ja gesagt, dass er heimkommen soll. Also das Standing wäre natürlich immens, wenn der kommt. Ne? Also ja,
kann man. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich bin mal gespannt, ob jemand den blöden Move macht, nur damit die Ravens ihn nicht bekommen. Ich weiß nicht, ich habe es in jüngster Vergangenheit hatte ich jetzt keinen Vergleich, ob es sowas gegeben hat.
Na gut, also du musst im Prinzip, denk mal an vor 5 oder 6 Wochen die Spielerei mit unseren Special-Team-Playern zwischen New England und unseren. Wo wir, wen haben wir gecuttet? Ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Auf alle Fälle. Und dann holen wir uns
Justin Bethel.
Genau, und wir holen uns doch den
Jordan Richards.
So, und ne, also die Spielereien, jetzt weiß ich nicht, ob New England sagt, hey, okay, der Junge spielt eh nicht für uns, was soll das? Warum soll man das denn jetzt verbauen? Der will nochmal zu denen, dann lassen doch. Aber ich weiß nicht, ob die so ticken. Also glaube, ja, das wäre fair, ne, weil jeder weiß, Sachs ist Baltimore und lasten halt nochmal dahin. Aber ich weiß nicht, ob die so krank sind und so vernarrt und verbohrt, ob die das zulassen, ich weiß es nicht. Aber er wird nicht für sie spielen. Also,
der
wird nichts machen. Fall. Der wird niemals mit Tom Brady in einer Seitenlinie stehen. Also wenn er das macht, dann braucht er, glaube ich, nach Baltimore nicht mehr kommen. Dann hätte er sich...
Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Ich möchte mal deine Meinung dazu wissen. Jetzt hast du natürlich auch auf Twitter oder Facebook nicht nur die einen Leute, die sagen, oh ja, wir müssen ihn unbedingt zurückhaben. Ist die Vielzahl, ich würde jetzt mal so sagen 90%. Aber du hast natürlich auch 10%, die sagen, naja, er ist im Sommer gegangen, weil er mehr Geld haben wollte. Jetzt will er unbedingt wieder zurück, weil er sieht, oh, wir sind ein gutes Team, wir haben einen geilen Quarterback. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. So jemanden brauchen wir nicht.
Also ich muss dazu sagen, ich weiß es von einem Radiointerview, wo er damals gegeben hat. Und da hat er gesagt, dass er halt nochmal in seine Heimatstadt wollte. Das Geld verdient sicherlich auch nicht verkehrt ist. Und er wollte, dass Baltimore sich endgültig befreit von den ganzen alten Anhängen, sprich Ray Lewis, Ed Reed, und er war ja der Letzte. So wo, ne, Sissel, der Letzte, wo noch da groß alles hervorhebt, sag ich mal. Und er wollte, dass Baltimore jetzt auf eigenen Füßen endlich steht. Aus der Sicht, wenn ich so sehe, wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann ist es ja in Ordnung für mich auch. Ich habe aber auch, wie du gerade schon erwähnt, so drüber nachgedacht, so, okay, jetzt sieht er, es klappt doch mit dem Lamar und vielleicht hat er kein Vertrauen zu ihm gehabt und er war immer auch der Joe Flacco-Guy, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich vertraue mal darauf, dass er einfach heim wollte und gesagt hat, ja, nochmal ein bisschen Geld abgraben, wobei ich glaube, der hat genug Geld verdient, der hat über 100 Millionen in seiner Karriere gemacht. Ich glaube nicht eigentlich, dass es so viel mit dem Geld zu tun hatte.
Also du bist auch definitiv mal Seite, komm zurück.
Ja, definitiv. Er hat sich doch 15 Jahre ungefähr den Arsch für Baltimore aufgerissen, war in guten und in schlechten Zeiten da. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass er kein Vertrauen zu Lamar hatte, wie manche sagen, weil er hat es doch selber miterlebt, wie Lamar gekommen ist und wie er von einem 5-6-Rekord auf einmal dann am Ende in die Playoffs eingezogen sind. Also warum, das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Grund gewesen sein soll, dass er ihm nicht vertraut. Und vor allem, warum gehe ich dann zu Arizona, wo gerade ein First-Round-Draft-Pick kommt, wie Kyler Murray, der vielleicht auch gar nichts kann. Also das ist für mich, das glaube ich nicht.
Alles klar, dann wollen wir hier das Thema abschließen, wollen wir mal aufs letzte Spiel gucken, auf das Donnerstag-Nachtspiel gegen die New York Jets. 21-42 ist es ausgegangen für die Ravens natürlich. Bevor wir anfangen, auf die Offense und auf die Defense und auf die Special Teams zu schauen, möchte ich erstmal die ganzen Rekorde erwähnen, die in diesem Spiel gebrochen worden sind. Das war ja eine unfassbare Menge.
Okay, dann ich gehe mal kurz auf Toilette für die nächsten 5 Minuten und dann höre ich wieder rein, wenn du bist. Können wir das so machen, oder?
Ja, warte, dann mache ich das. Dann mache ich das nochmal, damit wir das.
Nein, das war ein Witz. Die Rekordliste ist so lang.
Ach so.
jetzt
den habe ich nicht verstanden.
Den hast du nicht verstanden, ne? Oh Mann, ey.
Okay, das bleibt so drin. Ja, nach dem unfassbar guten Witz von Manuel. Fangen wir damit an mit den Rekorden. Wie er ja alle wahrscheinlich mitbekommen hat, Lamar Jackson, Rushing-Rekord von Michael Vick gebrochen, ist jetzt bei 1104 Yards in 14 Spielen, nee, 15, Entschuldigung, 15, nee, 14 Spielen.
14 oder? Spielen,
bei 14 Week, Spielen, ne? Ja, in 14 ja. Spielen, ja. Ja.
Kann man mal machen.
Kann man mal machen. Hat jetzt noch zwei Spiele, hoffentlich ein Spiel. Da kommen wir aber bestimmt später nochmal zu, warum nur ein Spiel. Hat gegen die Jets auch 5 Touchdown-Pässe geworfen, hat somit 33 und hat damit Vinny Testaverde Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in einer Saison für die Ravens quasi ja, gleichgezogen. Also er braucht noch einen, um einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Ja, Manuel, not bad for a running back, oder?
So ist es. Wie Sie gesagt, kann man mal machen. Muss man nicht, kann man aber.
Ja. Und Mark Andrews hat auch einen Rekord gebrochen. Unser Tight End ja. im zweiten Jahr 8 Touchdown-Pässe gefangen. Das hat vor ihm noch kein Ravens-Spieler geschafft.
Ja.
Dennis Pitter und Todd Heap haben jeweils 7 Touchdown-Pässe gefangen. Ja. Und wir sind erst in Woche 15, haben noch 2 Spiele vor uns.
Und die Peter Flacco Connections, das war im 2012, wo er die 7 Stück hatte, ne? Also das war ja. Also das war wirklich ein super Jahr.
Ja. Ja, also da kann man nur hoffen, dass es dann genauso ausgeht wie 2012.
Yep.
Das wäre ja, nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir aufs neue, nächste, also aufs letzte Spiel gegen die Jets. Fangen wir wie immer an mit der Offense. Und wenn wir von der Offense sprechen, sprechen wir auch von Lamar Jackson. Ja, das war wieder eine unfassbare Show von ihm. 5 Touchdown-Pässe, 86 Yards erlaufen. Mir fehlt schon fast zu sagen, ich weiß nicht mehr, was wir sagen sollen, ohne uns zu wiederholen. Der Junge ist einfach faszinierend. Hat 212 Yards geworfen, keine Interception, wurde einmal gesackt, war wieder eine Lamar Joe-Show.
So kann man es, glaube ich, kurz umgreifen, ja, umschreiben. Und es ist wirklich so, also dass mittlerweile auch die absolut härtesten Kritiker, egal in welchen Medien, ja mittlerweile wirklich es langsam verstanden haben, dass der Junge einfach einen Wahnsinns-Step gemacht hat. Mittlerweile ist ja auch ganz viel Theater in den Medien so, weil ja viele sagen, oh, nur die Baltimore Ravens haben das in ihm gesehen und sowas. Und das stimmt ja so auch nicht. Ne? Also Baltimore hat gesagt, okay, wir probieren es mit dem Jungen. Man startet ein Projekt. Ich meine, die wussten auch nicht, dass der Junge so einschlägt und so zündet. Das konnte keiner wissen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Naja, also das ist, ja. Also es ist wirklich unglaublich gut. Und vor allem, was mir wirklich gut gefallen hat dieses Mal wieder, war eben die Pässe. Ne, klar, es war diesmal nicht annähernd dieser Wind wie beim Bills-Spiel, wo, glaube ich, viele immer noch nicht verstehen, wie was für ein Faktor Wind beim Werfen eigentlich dabei ist.
Und die Bills auch extrem gut in Coverage waren.
Genau, das muss man einfach mal so sehen. Und aber jetzt wieder, es waren wieder Bomben dabei. Also das Play-Calling dann von Greg Roman natürlich war dementsprechend auch wieder ein bisschen anders. Also Offense hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht.
Also gerade so die Touchdown-Pässe auf Seth Roberts oder Marquise Hollywood Brown, die ja wirklich für 20 Yard plus waren, die waren ja wirklich on the money. Also da genau dahin muss er. Und gerade bei Hollywood Browns Touchdown, der hätte ja wirklich keinen Zentimeter weiter nach vorne kommen dürfen. Dann hätte der Brown dann nicht mehr im Feld seine Füße untergekriegt. So hat er die perfekt. Also es war wirklich perfekt.
Ja, es war so perfekt, dass man, glaube ich, selbst in der Wiederholung 5-mal hinschauen musste, um es wirklich zu sehen, war das jetzt so oder war das nicht so? Ja. Also das war schon richtig krass knapp.
Ja, also es war wirklich on the money. Freut mich richtig für ihn. Noch 2 interessante Statistiken. Lamar Jackson hat jetzt in seinen letzten 7 Spielen 22 Touchdown-Pässe geworfen. Michael Vick hat geschafft, in einer Saison 22 Touchdown-Pässe zu werfen. Okay. Weil ja viele immer Lamar Jackson als den nächsten Michael Vick vergleichen. Ich denke, oder das, was wir diese Saison sehen, ist nochmal eine kleine Verbesserung zu Michael Vick. Gerade weil er halt einfach noch passen kann, die Touchdowns werfen kann. Und der zweite die zweite Statistik, in den letzten 6 Spielen hatte Lamar Jackson 92 Completions, also 92 Mal hat er den Ball an den Mann gebracht. Manuel, was glaubst du, wie viele Touchdown-Pässe er davon geworfen hat?
Von den 92?
Ja.
Wie viele Touchdown-Pässe?
Ja. In den letzten 6 Spielen.
Jetzt müsste ich mal das Rechnen anfangen. Moment, 17?
Nee, 21. Ah. Also, von den letzten 92 Completions waren tatsächlich 21 Touchdown-Pässe zum Vergleich. Mahomes hat in den letzten 92 Completions 6 Touchdown-Pässe, Rodgers hat 7 und Wilson, der ja auch im MVP-Rennen mit Lamar Jackson ist, hat auch 6 Touchdown-Pässe.
Boah, okay, das ist mal, hast du mal gut nachgekramt, geil. Das ist jetzt richtig krasse Zahl. Okay, wenn man das vor allem im Vergleich jetzt zu den anderen hört, boah, super, genial.
Also das ist schon ein bemerkenswerter, effizienter Wurfstil. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass unser Run-Game so gut klappt. Kommen wir ja gleich auch noch dazu. Tja. Also was der Junge im Moment abliefert, das ist unfassbar. Ich bin gespannt. Also das war das zweitkälteste Spiel für Lamar Jackson. Ich bin gespannt, wie es dann im Januar aussieht. Da sind wir als AFC North Champion sicher mit dabei. Da werden wir unser Heimspiel auf jeden Fall haben. Die große Frage ist ja halt jetzt noch, wann? Ja. Ich würde dann auch sagen, gehen wir einfach direkt weiter ins Rushing rein. Wir haben mit den Jets eine Number 2 Run Defense gehabt. Die haben tatsächlich 88,8 Yards pro Spiel zugelassen übers Laufspiel. Bis die Ravens kamen und sie dann bei 34 Läufen 218 Yards eingeschenkt haben. Das sind 6,4 Yards pro Lauf.
Vor allem, was auch interessant ist, also diese 88 Yards, wo sie im Durchschnitt haben, wir hatten schon nach dem ersten Quarter 99. Also hat sich dann relativ schnell pulverisiert.
Gefühlt schon nach dem ersten Lauf von Jackson. dazu muss man natürlich auch sagen, mit Quinton Williams, dem Defense-Liner und Safety Jamal Evans haben natürlich zwei wichtige Säulen.
Definitiv.
Das Spiel verpasst, das darf man natürlich nicht vergessen. Ja. Trotzdem musst du da erstmal so dominant spielen, gerade mit einem Left Tackle, der ausgefallen ist. Mit Ronnie Stanley hat mir ja dann James Hurst starten. Und nochmal mit Patrick McCurry haben wir da einen undrafted Rookie, der seine Sache so solide und gut macht. Ja, vor allem Snaps waren ja dieses Mal wieder besser.
Mhm. Na gut, zu der O-Line kommen wir ja gleich noch. Weil du gerade beim Rushing bist. Also ich feiere immer mehr an den Mark Ingram. Ne? Ich meine, der ist genial, aber ich weiß gar nicht, ich mag den immer mehr. Also dem seine Runs. Ich denke mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass der wieder nächste Woche für die Angry Runs nominiert ist. Weil er hatte ja wieder ein, zwei brutalst geile Runs dieses Mal. Und das ist so ein kleiner Bulldozer. Ich feiere den so dermaßen.
Ja, Mark Ingram, 76 Yards bei 13 Läufen, war wieder effizient. Das sind 5,8 Yards pro Lauf. Einen Touchdown konnte er erlaufen. Sagen wir es mal so, es war wieder der dominante Mark Ingram, so wie wir ihn kennen. In den letzten 2 Wochen, gerade gegen die 49ers und gegen die Bills, hat er immer noch seine Statistiken aufs Board gebracht, aber nicht mehr so effizient wie jetzt wieder. Das tut schon gut. Was ich interessant fand, nach dem Spiel wurde dann Lamar Jackson gefragt, wie er das so sieht mit seinen Rushing-Rekord und so. Und das Erste, was er sagt, war, ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich würde gerne dem Mark Ingram seine 1000-Yard-Saison schenken. Mhm. Also da sieht man nochmal, er sieht einfach seine Mitspieler, nicht nur sich selbst. Also Mark Ingram hat jetzt 963 Yards für die Saison bei 194 Läufen. Das sind dann 5 Yards pro Lauf, 10 Touchdowns. Ich gehe mal davon aus, dass die restlichen 40 Yards gegen die Browns dann erarbeitet werden, dass sie ihm auf jeden Fall diese 1000-Yard-Saison geben. Und dann hast du einen Quarterback, das erste Quarterback-Running-Back-Duo, was 1000 Yards erlaufen hat, seit Michael Wick und seinem Running-Back. Ich weiß gar nicht mehr, wer es da war.
Da kann ich auch, da war ein super Tweet, den habe ich jetzt erst wieder gesehen gehabt. Und zwar war am 19. März hat die NFL eine Umfrage gemacht gehabt, name a better QB Running Back Duo. Und haben sie Lamar Jackson und Mark Ingram halt verlinkt gehabt, ne? Und dann haben da zig Leute das retweetet und auch der Matt Miller, der kennst ja bestimmt, NFL Scout, Draft Scout Guru, sag ich mal. Und der hat dann, glaube ich, 10 oder 15 Namen hingeschrieben gehabt. Von Leuten, wo alle besser sind. Er hat dann bloß so hingeschrieben, ja, es wird eher schwierig zu nennen, wer nicht besser ist. Und das ist ja so dermaßen disrespectful gewesen. Und den hat jetzt in irgendein Ravens, irgendein Insider hat dann jetzt retweetet nochmal und hat nochmal drunter geschrieben, wie denkt dann heute drüber? Und da kam natürlich dann keine Reaktion mehr. Fand ich ganz witzig, ja. Vor allem, weil alle Fans so, ja, da gibt's 1000 bessere. Und ja, das ist wohl nicht mehr möglich, die 2 einzuholen dieses Jahr.
Ne. Ja, wie gesagt, machen sie auch grundsolide. Immer wieder. Er ist auch für eine Defense einfach schwer.
Ist es auch. Absolut.
Immer zu sehen, wer da den Ball hat. Und Jackson, der ist ja unfassbar schnell. Mark Ingram. Also wie er da die Leute teilweise truckt und ja, einfach durch die hindurchläuft. Da tut mir schon beim Zusehen weh.
Ja.
Wie er es einfach macht. Ja. Gehen wir weiter. Ja. Da hast du noch Gus Edwards. 5 Läufe für 35 Yards. Das sind 7,0 Yards pro Lauf. Justice Hill. 4 für 15. 3,8 Yards pro Lauf. Und Robert Griffin, der ja dann das vierte Quarter mal wieder zu Ende durfte. Ich glaube, das ist jetzt schon das vierte Mal in dieser Saison, dass wir im vierten Quarter den Quarterback tauschen durften. Mhm. Das ist ja auch schon unfassbar. Ja, wie gesagt, letztendlich sind wir dann bei 34 Läufen, 218 Yards. Gegen eine sehr gute Run-Defense. Ist das schon sehr dominant. Gehen wir zum Receiving Core. Haben wir ja schon oft, ich sag jetzt mal, gescholten. Dass unsere Right Receiver keinen Impact auf das Spiel haben, hat sich jetzt ein bisschen geändert in dem Spiel gegen die Bills. Wir haben 212 Yards durch die Luft erarbeitet, sage ich jetzt mal. Und Seth Roberts war der Receiving Leader mit 3 Catches für 66 Yards und einem Touchdown. Und gerade so den Touchdown-Pass fand ich unfassbar gut.
Ja.
Der war ja, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, on the money. Also der musste genau dahin, aber trotzdem musste den auch erstmal fangen. Das ist auf jeden Fall ein Highlight-Play für Seth Roberts. Und ja, so die letzten Wochen macht Seth Roberts immer bessere Spiele oder immer bessere Catches. Das, was ich sehe, gerade, da habe ich auch noch so gegen die Bills ein Play in Erinnerung auf Third Down, wo er dann den Ball fängt und direkt einen richtig hart mitbekommt und trotzdem den Ball festhält. Der scheint sich zu machen, der Junge.
Ja, er hatte ja auch nochmal im Spiel nochmal 2 ganz gute Receptions, wo auch echt gut waren und wichtig. Also der, ja, also wenn man ihn braucht, scheinbar ist er jetzt dann da, ne? Momentan, ja. So schaut es fast aus.
Hat auch, wurde 3-mal getargetet, das heißt 100% Completion Rate in seine Richtung. Ebenfalls wie Marquise Brown, 4 Reception bei 4 Targets, 45 Yards und einem Touchdown. Ja, haben wir eben schon erwähnt, den Touchdown von Marquise Hollywood Brown, das war unfassbar gut. Brown hat jetzt, ich muss noch mal kurz nachgucken, ich meine,
der hat 7 auch einen Rekord.
Touchdowns, ja, 7
der
Touchdowns.
Der hat auch einen Rekord, ja, der hat für die meisten Rookie-Receiver Touchdowns.
Genau. Jetzt ein Stück und die Saison ist ja noch nicht vorbei. Also, Ja, ich bin mal gespannt, was wir von ihm noch sehen. Scheint ja immer gesünder zu werden und hat auch gezeigt, dass er kritische Plays machen kann, weil, wie gesagt, er war zwar weit offen, aber so einfach war der Ball gar nicht über seinen Kopf und dann dabei noch die Füße inbounds zu behalten.
Ja, genau. Also der war nicht einfach.
Das war schon sehr, sehr gut. Ja.
Was auch ganz, wäre auch eigentlich trotz, man wusste ja gar nicht, ob er spielt oder nicht, war Mark Andrews, fand ich auch klasse.
Ich würde noch kurz den Receiver zu Ende machen.
Okay, dann würde ich Snead seine eine Reception und Boykin noch, okay.
Genau, Snead und Boykin jeweils mit einer Reception. Snead für 15, Miles Boykin für 5 und beide für einen Touchdown. Snead gar nicht für einen Touchdown. Snead
hat keinen.
Entschuldigung. Das war ja gegen die Bills, wo er die Touchdown gefangen hat. Nee, Snead mit einer Reception für 15 Yards und Miles Boykin für eine Reception für 5 Yards und einen Touchdown, genau. Effektiv.
Das kann man so sagen.
Ja, wie gesagt, ne, gerade Snead ist ja, wenn man ihn braucht, ist er da. Aber gerade für das Spiel waren einfach Seth Roberts und Marquise Hollywood Brown haben ihm so ein bisschen die Show gestohlen oder waren halt offener. Mark Andrews, gehen wir zu den Titans über, hat es ja schon eben angesprochen, 4 Receptions, 52 Yards und ein Touchdown. Er ist halt unfassbar gut, ne? Also, wir haben schon gesagt, hat seinen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in der Ravens History in einer Saison. Und es war wichtig, dass er wieder da war. Also gegen die Bills ist er ja relativ früh ausgeschieden. Und da hat man dann gemerkt, dass er fehlt, dass er dieser Game-Changer ist. Hayden Hurst ist zwar hat einen Step nach oben gemacht oder ist dann eingesprungen, hat dann das Big Play gemacht. Aber die beiden zu vergleichen ist unfassbar schwer. Mark Andrews.
Wobei man sagen muss, also ich hab's mir notiert gehabt beim Spiel, also ich weiß nicht, ob es die Reception, bei der einen Reception, wo er dann einige Leute umgerannt hat, wo ich echt gedacht habe, lieber Himmel, der kann ja richtig.
Das war der allererste Wurf, ne?
Boah, der hat einen nach dem anderen getruckt, also das war, fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass der Andrews so viel Spielzeit bekommt, hatte ja letztendlich dann 23 Snaps in dem Spiel und damit 5 mehr als Hayden Hurst, der 18 Snaps hatte, weil ich gedacht hätte, dass sie, wenn er so angeschlagen ist, dass sie den zwar mit reinbringen für Third Down Plays oder so, für wichtige Plays, aber halt seinen Workload, sag ich jetzt mal, einfach ein bisschen nach hinten zu schrauben, um seine Verletzung da nicht schlimmer zu werden, dass er uns da nicht länger ausfällt. Habe ich mich vertan? Er war da, hat einen Touchdown gefangen. Und wieder einige gute Plays gemacht. Vor allen Dingen bei Fourth Down. Ich glaube, Fourth Down and 3, also noch 3 zu gehen. Da gab es ja den 36-Yard-Reception von Jackson auf Andrews. Ja, wie gesagt, da siehst du einfach, wie sehr Jackson Andrews vertraut. Und wie wichtig er für diese Offense ist.
Definitiv, ja.
Nick Boyle ohne Reception geblieben in dem Spiel. Deswegen würde ich einfach sagen, gehen wir weiter zur O-Line. Wir haben es ja eben schon erwähnt. Ronnie Stanley ausgefallen mit einer Gehirnerschütterung. James Hurst, wir haben viel zu viele Hursts in dem Team. James Hurst auf Left Tackle gespielt. Das war sein erster Start diese Saison. Und auch seit anderthalb Saisons. Also ich glaube, das war sein erster Start, nachdem er sich letztes Jahr im Oktober verletzt hatte und dann Brown für ihn übernommen hatte. War auf jeden Fall ein sehr solides Spiel von ihm.
Ja, und da hatten ja viele Angst eigentlich, dass es eine Katastrophe wird. Also dafür hat er es richtig gut gemacht.
Die Offense 1 Sack zugelassen. Bozeman, McCurry spielen weiter. Also gerade nach dem Ausfall von Skura hatte ich Panik, dass da unsere Schwachstelle wird. Aber Bozeman spielt unfassbar gut. Also man kann es ihm nicht anders verwehren. Schon seit Wochen kein QB-Hit mehr zugelassen. Die O-Line wird immer besser.
Ja.
Ja, dann wären wir schon mit der Offense durch.
Ja.
Ging schnell, wie gesagt.
Die hat gut gespielt, die hat alles
die war
fast
gut,
alles das, richtig gemacht, ja.
Ja, wie gesagt, das Play-Calling war auch wieder deutlich besser als gegen die Bills. weil gerade gegen die Bills viel mit Screens gespielt. Und man merkte, dass die Ravens selten mit Screens spielen. Es hat einfach überhaupt nicht geklappt, vorne und hinten nicht. Kaum Big Plays daraus entstanden. Auch wenn die Play-Designs, wir hatten darüber ja geschrieben, gab es ja einige gute Play-Designs, ja, wo sie dann den Sprint-Out nach rechts mit Jackson hatten, dann einmal quer übers Feld rübergeworfen haben zu Marquise Brown, der eigentlich 7 Leute vor sich hatte, also 7 Blocker vor sich hatte oder 5. Und 2 Spieler von den Bills da waren. Leider wurde dann ein Block verpasst und es war ein -8-Yard-Play anstatt ein Touchdown. Ja, so schnell kann es gehen. Wie ich sagte, ne, gerade Passing und Running war echt gut, dieses Spiel wieder. Ja, Turnover haben wir auch verzichtet wieder. Würde ich sagen, wechseln wir rüber zur Defense. Defense Line.
Ja, ich meine, overall, ich glaube, was. Overall, ich würde sagen, fangen wir damit mal an. Was stark aufgefallen ist in der ersten Hälfte, im gesamten Spiel sicherlich, aber auch in der ersten Hälfte, war, dass um einiges weniger geblitzt worden ist, als was unser Standard ist. Ich glaube, das ist relativ klar ins Auge gesprungen. Wie klar ist es dann? Also, ich habe dann einen Tag später, wie ich es nochmal angeschaut habe, mal alles zusammengezählt und nachgerechnet und geschaut. Es war dann tatsächlich so, also gerade in der ersten Hälfte waren unglaublich viele Plays nur mit einem 4-Mann-Rush, wo wir ja immer sagen, dass wir übers Scheme kommen müssen und wo ja Baltimore die letzten Wochen auch so ziemlich in jeder Mediensitzung gelobt wird, eben über die Blitze, über diese individuellen Blitze, über die Täuschungsblitze, die angetäuschten Blitze und so weiter. Was wir vor der Saison ja gesagt haben, dass wir nur darüber kommen können. Er hat es jetzt einfach mal wieder probiert, The Wink, mal mit weniger das Ganze zu machen. Einfach mal, um ja Sachen zu probieren, so würde ich es jetzt interpretieren. Und erste Hälfte, würde ich sagen, ging da gleich schon mal, ja, ich sag nicht in die Hose, aber es war seltsam mit anzuschauen. Also mit einem 4-Mann-Pass-Rush hat der Quarterback, egal wer das wahrscheinlich ist, gefühlt eine Ewigkeit Zeit.
Ja, gehen wir kurz auf die Stats ein. Die gegnerische Offense 218 Yards, also Sam Darnold für 218 Yards geworfen. Und das sind dann in den Total Statistiken haben sie 300 Yards bekommen. Le'Veon Bell noch mit 87 Yards Running. Wen sie gar nicht unter Kontrolle bekommen haben, war Jamison Crowder. 6 Reception, 90 Yards, 2 Touchdowns. Wie kommt es dazu, dass so ein Crowder, der nicht zu den besten Receiver der NFL gehört, ich möchte jetzt auch da nicht respektlos klingen, aber ne, da gibt es deutlich größere Namen als ihn, dass er gegen unsere relativ guten Cornerbacks so viele Yards und so viele Receptions und vor allem so viele Touchdowns machen konnte?
Also wie gesagt, das musst du jetzt ein bisschen differenzierter sehen, weil tatsächlich die meisten der Yards kamen eben in dieser ersten Hälfte. Also da waren sie schon im Prinzip bei Total Yards von 200 und hatten 138 Passing Yards. Am Ende des Spiels hatten sie dann 310, also sind bis noch 111 dazugekommen in der zweiten Hälfte und vom Passing waren es dann bloß noch 70 oder 75 Yards, also gewaltig weniger, sag ich mal. Das war wirklich dieses sehr passive Spielen in der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte hat Wink wesentlich mehr Blitze wieder gecallt und dementsprechend hat er weniger Zeit gehabt. Also gerade das dritte Quarter war extrem, da haben sie 33 Yards insgesamt zugelassen. Im ganzen dritten Quarter, das war richtig gut. Und im vierten, muss ich sagen, dann zum Schluss, ich meine, du weißt, wie es ist, da haben wir doch stark geführt dann und Crunch-Time und so weiter. Ne? Dass da mal noch was kommt, ist klar. Aber das Schlimme war wirklich das erste Quarter. Und was ganz interessant daran ist, man hat im ersten Quarter, wenn man die Nickel gespielt hat, hat Le'Veon Bell relativ viel gegen uns machen können über das Rushing. Und in der zweiten Hälfte haben sie dann bloß noch die Jumbo-Nickel gespielt, also wo dann 3 Defense-Liner drinstehen und nur noch ein Linebacker und dadurch ist es sofort besser geworden. Und man hat dann auch dann diese Standard-Nickel in der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr benutzt. Das ist, also ich glaube, so da ist so der große Unterschied, sag ich mal. Ja, und ansonsten Marcus Peters, wie gesagt, also man kann es immer wieder sehen, er ist gut gegen den Pass, aber so wie es gegen Run geht und Tacklen, ist es eine einzige Katastrophe. Da war auch wieder ein Big Play, wo extrem viele Yards dann über ihn gingen, weil er halt eben schlecht oder, naja, ich sag mal rumzupfeln, mehr ist es nicht. Das hat mit Tacklen nichts zu tun.
Ja, also letztendlich hat das Spiel mit zwei Tackles beendet. Ein Solo davon und einen Assisted. Ja, du hast es schon erwähnt, die Ravens haben in der zweiten Hälfte vor allen Dingen auf ihre Jumbo-Nickel zurückgegriffen, wo sie dann Patrick Onuazo, ja, wo er dann nicht gespielt hat, sondern immer nur Josh Bynes oder LJ Ford. Also Peanut ist wirklich so ein Spieler, der macht mir ein bisschen, der bereitet mir Kopfschmerzen. In der einen Woche spielt er unfassbar gut und in der anderen Woche denkst du ja wirklich, ai.
Ja, nach seiner Verletzung war er eigentlich ganz gut und dann ist es jetzt eigentlich wieder stetig bergab gegangen. Ja, und das Schlimme ist halt, also gerade, wie du sagst es ja schon, also in der Jumbo-Nickel, da hat eigentlich immer noch der Josh Bynes oder LJ Ford gespielt. Ja, der kam ja eigentlich dann fast gar nicht mehr auf den Platz. Also für mich spielt sich der immer mehr und mehr raus, wobei man das natürlich so auch so sagen muss, es hat was halt mit dem Gesamtkonzept zu tun, wie was für Personal ich halt habe. Und ja, er wird Free Agent. Puff. Also wir hatten ja schon mal letztes Mal drüber gesprochen, dass der Spieler, bin ich mir nicht mehr wirklich sicher, ob der nächstes Jahr dann noch da ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also mit LJ Ford haben sie ja schon verlängert. Vielleicht, um so ein bisschen noch Dev auf der Position zu haben, aber dementsprechend brauchst du ja auch. Also kommt ja dann darauf an, wie viel Geld er verlangt. Wenn der Preis stimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass sie den behalten werden. Und wenn sie sagen, gut, du willst uns zu viel für das, was du spielst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ravens sagen, komm, wir verlängern mit dir und geben dir das Geld. Also da, jetzt gerade sind die Ravens in der besseren Position als Peanut. Kommt man von den Linebackern weg oder vom Linebacker Play? Gehen wir nochmal zum Pass Rush zurück. Da hat es ja schon erwähnt, nicht mehr so aggressiv wie letzte Woche gegen die Bills, wo wir ja gefühlt jedes Play geblitzt haben. Diese Woche nur ein Sack von Tyus Bowser. Das war dann auch direkt ein Strip-Sack. Also Sam Darnold verliert den Ball. Jihad Ward hat ihn aufgenommen und somit einen Turnover kreiert. Ganze 6 QB-Hits hatten wir. Jalen Ferguson davon mit 2. Und wie du schon sagtest, ne, wir haben ja weitestgehend auf das Rushen oder auf den Blitz verzichtet. Also wir hatten echt nur 10 Plays, wo 5 Spieler zum Quarterback gerusht sind und nur 7 Plays, wo 6 oder mehr Spieler zum Quarterback gerusht sind. Und wir hatten kein einziges Mal Cover Zero.
Genau,
das heißt 8-Man-Blitz.
Genau, und bei diesen, wie du sagst, 6 und 7 am Blitz ist es halt auch wirklich erstaunlich, dass da eigentlich nichts auf, dass er gar nichts aufs Board bekommen hat letzten Endes, ne? Also das war, hat man schon gesehen und deswegen, ich denke halt mal, er hat einfach nur probieren wollen, weil wer hätte den ganzen Abend so zugeblitzt, hätten die nicht annähernd diese Yards zum Schluss gehabt.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch was zur Defense zu sagen?
Also wie gesagt, ich fand, Jalen Ferguson hat eindeutig wieder ein besseres Spiel gehabt. Also eigentlich ein richtig gutes Spiel. Im Vergleich gerade zu den 49ers oder auch gegen die Bills, wo er Lehrgeld zahlen musste, sage ich mal. Der hat mir gut gefallen eigentlich. Das fand ich jetzt, ja, toll. Und was mir immer wieder, was ich einfach immer wieder genial finde, jetzt wenn wir von der Secondary, haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber da gibt es auch jetzt eigentlich nicht so viel, sage ich mal, drüber zu sprechen, ist Jimmy Smith. Ich finde ihn einfach so physisch. Das gefällt mir so gut an dem immer noch. Klar, er ist ja immer schon Top-Corner, aber dieses Physische, was er hat, finde ich, das hat eigentlich, abgesehen von Marlon Humphrey, kein anderer momentan in der gesamten Secondary. Also das ist schon extrem, wie der auch die Konzentration des Physischen mag.
Ja, also 2. in Tacklings, hat 5 Total Tackles. Davon alle 5 Tackles alleine gemacht, also kein Assisted Tackle. Wer mir immer wieder auffällt, ist Earl Thomas. Ich finde es so unfassbar cool, wie sie den über das ganze Spielfeld bewegen. Da siehst du den mal an der Line of Scrimmage, dann blitzt er, dann blitzt er nicht, dann siehst du den hinten als Cover One Safety. Wie sie mit dem spielen und wo er überall ist, das gefällt mir richtig gut. Und mich freut es natürlich auch, dass er gegen die Bills seinen ersten Sack holen konnte. Jetzt gegen die New York Jets dann eher ein unauffälligeres Spiel gehabt. 3 Tackles gehabt, 2 davon solo, 1 assisted. Aber wie gesagt, wie sie mit dem spielen und den rumschieben, das finde ich richtig gut. Macht viel Spaß.
Ja, das ist ja das, was für ihn auch jetzt neu war. Sicherlich, ne? Seine ganzen Jahre, wo er da als Single High gespielt hat, sind jetzt eindeutig vorbei bei uns. Und ich fand es auch mutig, dass sie es überhaupt gemacht haben. Am Anfang dachte ich noch, oh, man hat es eigentlich relativ einfach sehen können. Wenn der an die Line vorkam, blitzt er. Also so sah es für mich am Anfang zumindest aus. Aber jetzt ist es doch wirklich mittlerweile so, also es erinnert mich stark an das Spiel von Eric Weddle aus letztem Jahr, dass er brutal oft in der Box steht und auch x-mal zurückdroppt. Also jetzt ist es wirklich so, du kannst es nicht mehr lesen. Was passiert mit ihm? Blitzt er oder geht er zurück? Die ersten Spiele dachte ich noch echt, ja, das ist ja einfach, der kommt eh nur, wenn er blitzt. Aber das haben sie doch also wirklich um einiges verbessert noch. Und es macht mir auch richtig Spaß, ne? So wie man aus seinen Interviews hört. Er hat da richtig Bock drauf, weil er ja auch eigentlich ein eher richtig physischer Safety eigentlich auch ist.
Ja, auch da ein interessanter Stat. Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen. Aber in seinen ganzen Jahren mit den Seattle Seahawks ist er genauso viel geblitzt wie jetzt allein in dieser Saison bei den Ravens.
Genau, die Stats habe ich auch gelesen, aber die habe ich jetzt auch gerade nicht mehr vor mir. Aber die war ja sehr interessant, wie oft er in der ist. Ich glaube, da ging es darum, wie oft er überhaupt in der Box war, oder?
War es wirklich blitzen? Ich meine, es war Blitzen.
Okay.
Ja, dann kommen wir zu dem letzten Mannschaftsteil, sage ich mal, den Special Teams und das ist jetzt quasi wie so eine Treppe von sehr guter Offense zu einer soliden, mittelmäßigen Defense zu einem ganz schlechten Special Team. Also man kann schon davon sagen, das war Abstand das schlechteste Spiel von unseren Special Teams in dieser Saison. Also fangen wir erstmal ganz von vorne an. Justin Tucker verschießt einen Extra-Point. Da fing schon an, wo du denkst, alter Falter. Dann wird ein Punt geblockt von Sam Cook und zu einem Touchdown zurückgetragen.
Ja.
Dann hast du die ganzen Kickoff-Returns und bei den Kickoff-Returns haben die New York Jets 179 Yards bekommen. Das sind 25,6 Yards per Kickoff-Return. Ist okay, kann mal passieren. Aber dann hast du noch die Punt-Returns, wo sie bei 3 Punt-Returns 48 Yards erarbeitet haben. Das sind 16 Yards pro Return. Ich sag's mal so, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel. Aber wenn du ein Spiel hast gegen die New England Patriots und du puntest von deiner eigenen, ich sag jetzt mal 20-Yard-Line und lässt dann noch einen 16-Yards-Return zu, dann startet ein Tom Brady oder ein Patrick Mahomes in Kansas von der eigenen 40, von der eigenen 50 und hat damit ein Feld. Das darfst du dir oder das kannst du dir gegen ein gutes Team gegen, ne, es tut mir jetzt leid an New York, aber gegen New York ist zum Glück nicht aufgefallen, aber gegen ein gutes Team wie die Patriots, wie die Kansas City Chiefs, wie die Steelers, darfst du dir so ein kurzes Feld nicht erlauben. Das ist der Grund, warum du dann ein Spiel verlierst. Also das war schon wirklich, wirklich, da brauchst du auch echt nicht drum herum reden, das war wirklich, wirklich schlecht.
Ja, also das ist die sichere Niederlage gegen solche Teams, würde ich sagen. Geht überhaupt gar nicht. Also ich habe auch in der ersten Hälfte, ich wusste gar nicht so, was für einen falschen Film bin ich denn? Was man halt allerdings sagen muss, abgesehen davon, klar, dass die Spieler das einfach teilweise grottenschlecht gemacht haben, muss ich aber auch da mal die Coaches angreifen, also gerade bei den Kickoffs, wo wir wirklich viele hatten durch die vielen Touchdowns, dann muss ich das Ding halt rausfeuern und kann es nicht an die 1-Yard-Linie kicken und dann es return lassen. Also ich habe mir das mal rausgeschrieben gehabt, die nach den ganzen Kickoffs hat New York gestartet an ihrer eigenen 31, an der eigenen 36, an der eigenen 37, dann zweimal an der 26 und nochmal einmal an der 36. Und wenn du bedenkst, dass du da alles hättest an der 25 starten lassen können, ohne irgendwelche Verletzungsrisiken oder sonstiges. Ja, finde ich das total krass. Also gerade die 36, 37 und so weiter, da kann ich kein Team am Kickoff starten lassen. Das, ja, lass noch ein Tackle verfehlt sein und der rennt jedes Mal durch für einen Touchdown.
Ja. Vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ne, das ist jetzt natürlich ein bisschen Spekulation von mir. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Coaches halt nachher gesagt haben, okay, kick sie an die 1, damit wir Tape haben. So, dann können wir gucken, wo sind die Fehler, wir können sie aufbereiten, wir haben jetzt 10 Tage Zeit. Und das ist das, was mir jetzt auch ein bisschen Mut gibt, sage ich jetzt mal, dass es jetzt passiert ist. Jetzt stehen wir bei 12-2, die Saison ist quasi für uns ja nicht vorbei, aber ne, wir können uns so langsam auf die Playoffs vorbereiten. Und dann habe ich lieber jetzt ein schlechtes Special-Teams-Play, kann die Fehler aufbereiten, hab Tape, kann jedem einzelnen Spieler sagen, Alter, du warst da.
Das ist richtig,
maximal ja. Durchschnittlich. Und in den Playoffs kann das dann wieder verbessert werden. Dementsprechend, ne, bin ich froh, dass es dann nur gegen die New York Jets passiert ist, in einem Spiel, wo du schon sicher für die Playoffs ja, qualifiziert bist, wo es dir nicht wehtut, wenn du das Spiel verlieren würdest. Ist ja nicht passiert, aber ne, und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass die Coaches immer gesagt haben, Justin, hau den Ball an die 1, wir wollen sehen, wo unsere Fehler beim Kickoff-Return-Coverage ist.
Mhm. Gut, wenn sie so denken, könnte man es nachvollziehen, ne? Warum nicht? Ja, anders macht es fast auch keinen Sinn, weil man kann das nicht eigentlich freiwillig machen. Das
gerade so ein Justin Tucker, der pillt den Ball ja locker easy
rüber
in
raus,
die Endzone genau. Rein. Ja. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das in den Playoffs nochmal sehen, dass sie die Bälle 7-mal an die 1 pillen, damit die dann returnen können.
Gut, aber
ich habe einfach die Hoffnung, dass sie sagen, komm, okay, unser Special Teams Play ist heute scheiße oder schlecht. Entschuldigung für das Wort. Wir wollen aber sehen, wo unsere Fehler sind. Wir wollen es auf Tape haben und dann wollen wir die verbessern. Das ist eigentlich nur meine Hoffnung.
Mhm. Ja, das wäre eine gute Erklärung und eine gute Hoffnung. Ja, letzten Endes wäre okay. Das Einzige, eine Sache war gut von den ganzen Special Teams. Eine gute Szene hatten sie. Weißt du noch welche?
Nee.
Das Block Field Goal. Weil Sam Ficken heißt er ja, ne?
Ja.
Hat nicht vorbei.
Hab ich gar nicht gesehen.
Er hat nicht vorbeigeschossen, genau. Der hat auch nicht zu kurz geballert. Das war geblockt.
Das habe ich nicht gesehen.
Das war tatsächlich geblockt. Nee, das hat nämlich gar keiner gesehen. Das war dann erst in der Aufbereitung, hat man es dann gesehen, weil der Ball kam schon so komisch runter. Und ich dachte so, Alter, der kann ja überhaupt nicht kicken. Ne? Das hatte ich euch dann auch da im Chat geschrieben.
Ja.
Aber tatsächlich ist es im Fernsehen auch nicht aufgefallen. Es ist dann erst in der Nachbetrachtung raus, hat man es dann gesehen. Und zwar unser Multifunktions-Schweizer Tool, Ricard, hat den geblockt gehabt.
Hey.
Ja.
Krass. Nee, das wusste ich nicht.
Geht total unter, aber das war geblockt, tatsächlich.
Ja, dann gegen die 49ers hatten wir ja noch ein Blocked Field Goal, wo Marlon Humphrey ja noch eine Hand dran bekommen hat.
Ist genau.
Ist auch erst nicht aufgefallen.
Ist auch nicht aufgefallen, genau so ist es. Und das war jetzt genauso wieder.
Das alles klar.
Einzig Positive.
Ja, wie gesagt, ich habe ja die Hoffnung, dass sie es jetzt aufbereiten. 10 Tage Zeit, ich habe es schon erwähnt, um sich auf die Cleveland Browns vorzubereiten. Bei den Cleveland Browns. Die Spieler haben jetzt auch von Donnerstag bis, glaube ich, Dienstag frei bekommen.
Ja, Dienstag, Mittwoch sollen sie erst
wieder trainieren. Ja, Mittwoch ist wieder Training und bis Dienstag dann frei bekommen. Beenden wir den Podcast heute wie immer. 3 Stars of the Game, würde ich sagen. Offense und Defense. Manuel, fang doch mal mit deiner Nummer 3 an.
Offense und Defense gemischt diesmal oder auch einzeln?
Ich würde es gemischt machen heute.
Machen wir es heute mal gemischt, genau. Wieso nicht? Okay, 3-3-3-2-1. Tatsächlich aus der Defense-Seite, wie gesagt, ja, fand ich eigentlich ganz, ganz interessant den G.H. Ward. Gerade weil er auch, ja, also die Umstände, wie er zu uns kam, waren ja recht günstig, sage ich mal. Und ich finde, er macht einen richtig guten Job. Auch jetzt mit seiner Fumble Recovery natürlich, okay. Aber auch sonst ist hat er sich super ins Team integriert, hat man letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Hat mir sehr gut gefallen, deswegen, der passt diesmal, sage ich mal, bei mir auf der 3.
Alles klar. Ich gehe an der 3 auch mit einem Defense-Spieler. Und ich gehe in die Defense-Line zu Domata Peko Senior. Ich finde, das ist auch so eine Straßenverpflichtung, sagt man ja so gerne. Also eine Free-Agent-Verpflichtung von Eric DeCosta, die auch ein bisschen so unter den Radar fällt. Aber Domata Peko spielt in der Defense-Line echt gute Spiele, gerade im Run-Stopping. Machte da viele Plays, hat jetzt auch wieder 6 Tackles gehabt. Und reißt da schon die Löcher für unsere Linebacker auf, die durchkommen. Wie gesagt, der Junge, der ist mir ein bisschen underrated, dementsprechend an meiner 3.
Okay. An der 2 gehe ich jetzt schon in die Offense über. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, bin einfach großer Fan momentan von ihm. Das ist für mich dann Mark Ingram an der 2 eindeutig.
Okay.
Brauche ich auch gar nicht viel zu erklären, weil also das ist unübersehbar, wie er momentan spielt und auch seine Energie, die er mitbringt und die Connection mit Lamar ist, glaube ich, außergewöhnlich momentan.
Ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr außergewöhnlich. Gerade das Interview nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du gesehen hattest, wo dann Ingram den Jackson interviewt hat. Ich gehe an der 2. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, deswegen nehme ich beide. Beide Wide Receiver, Marquise Brown und Seth Roberts. Wir haben es eben schon bei den Receivern erwähnt. Beide mit einem sehr guten Spiel. Beide mit sehr guten Touchdown-Catches und dementsprechend beide tied an der 2.
Okay.
So, best Player of the Game.
Gut, das ist jetzt einfach. Das ist sogar bei mir heute Lamar Jackson. Da braucht man, glaube ich, da gibt es keine. Ja, also alles andere wäre nicht gerechtfertigt. Also egal, auch wenn viele andere noch gut gespielt haben, ist überhaupt kein Thema. Aber nee. Lamar Jackson, vor allem durch seine Würfe, die einfach so genial waren, auch Sidearm Throws waren wieder dabei. Ja, top.
Und auch mit fast 300 Total Yards, also 212 durch die Luft und 86 auf dem Boden. Musst du ihn nehmen. 5 Touchdown-Pässe. Ich bin jetzt auch schon fast geneigt dazu zu sagen, dass wir Lamar Jackson diese Woche auch wieder zum 4. Mal den AFC Player of the Week haben. Also da muss schon ein Quarterback sehr outstanding spielen dieses Wochenende, um das zu toppen.
Und
ansonsten gehe ich davon aus, dass der AFC Player of the Week wird.
Und ich glaube, also jetzt sind wir wirklich so weit vorgeschritten, also ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich glaube, wir stellen den MVP dieses Jahr.
Ja, also das hört man ja von vielen, dass das Duell gegessen ist,
dass
das Duell vorbei ist. Wir hatten ja schon am Anfang der Folge darüber geredet, oder ich habe es ja gesagt, Jackson ja wahrscheinlich nur noch ein Spiel hat. Das hat ja auch zum folgenden Grund, dass wir jetzt gegen die Browns spielen und die Browns gewinnen, sind wir schon safe der erste Seed in der AFC. Das heißt, Woche 17 ist für uns belanglos, egal wie das ausgeht, egal wie die Patriots, egal wie die Chiefs spielen. Wir sind an der 1 und der Weg in den Playoffs geht durch Baltimore. Und man hat jetzt schon Berichte gehört und auch gelesen, dass die Ravens Lamar Jackson auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen benchen werden, aber ihn auf die Bank setzen werden in Woche 17, wenn sie qualifiziert sind für den #First, für den ersten Seed. Und er auf jeden Fall Woche 17 gegen die Steelers nicht spielen wird, egal wie die Lage für die Steelers ist, ob sie noch um die Playoffs kämpfen oder nicht. Da werden sie darauf verzichten und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das MVP-Duell gegessen ist. Jackson mit 33 Passing-Touchdowns, dazu noch seine Rushing-Touchdowns, ich weiß gar nicht, wie viel es sind.
Seine Rushing-Yards, die unglaublich sind, also... Ja, es ist das Ding ist gegessen und vor allem nachdem er so viel Touchdowns durch die Luft hat, für was willst du ihn denn noch kritisieren? Das ist lächerlich, wenn noch jemand jetzt sucht, irgendwo das Haar in der Suppe zu finden.
Ja. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo finde, wie viele Rushing Touchdowns er hat. Sehe ich nicht. Finde ich gerade nicht. Schande über mich.
7.
Ja, dann hat er jetzt 40 Total Touchdowns. Ja, jetzt habe ich es auch gefunden. Ja, hat er 40 Total Touchdowns diese Saison. Das ist schon sehr deutlich.
Ja, definitiv.
Damit schon. Also er hat ja auch 4000 Total Yards. Also 2890 durch die Luft und 1103 am Boden sind ja quasi 4000 Total Yards. Und ich sehe nicht, dass da noch
ja.
Das spannend bleibt.
Ja, vor allem, weil der Hype jetzt doch momentan einfach landesweit übergreifend ist, ne?
Ja.
Das ist halt.
Die Jackson-Trikots sind alle ausverkauft.
Jackson-Trikots war das bestverkaufteste an Black Friday, genau. Und er hat ja auch eine eigene Marke, das mit diesem Wildhund.
Video Era Appeal.
Genau. Könnt ihr mal gern probieren, da momentan was zu kaufen. Das seht ihr nur sold out, sonst gar nichts. Also, ja. Also, man kann auch davon ausgehen, dass wahrscheinlich es doch einige neue Ravens-Fans dann geben wird. Wie man darüber denkt, ist wieder was anderes. Aber ja, es ist ja schön. Jetzt sind wir halt mal seit langer, langer Zeit mal wieder total im Fokus der landesweiten Medien.
Ja.
Werden wir vermutlich mit ziemlicher Sicherheit nächstes Jahr ordentlich büßen müssen, weil wir dann wahrscheinlich gefühlt 70% oder 60% Spät- oder Nachtspiele haben werden.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Wollen wir das für diese Woche sein lassen. Wir verabschieden uns. Dank fürs Zuhören. Wir versuchen natürlich für euch einen Vorbericht auf das Spiel gegen die Cleveland Browns zu präsentieren. Wie das zeitlich diese Woche aussieht, müssen wir gucken. Wie gesagt, Podcast ist ja dann nur hobbymäßig. Ja, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Zieht eure Baltimore Ravens Klamotten an, zeigt es allen, wie stolz wir alle auf unser Team sind. Falls ihr euch das T-Shirt gekauft habt, AFC North is not enough, schickt uns gerne Fotos. Die würden wir natürlich dann auch bei Twitter, Facebook und Instagram teilen. In diesem Sinne, einen schönen dritten Advent und auf Wiedersehen.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.